Herr Professor Vollmer, seien Sie gegrüßt.
Hallo.
Unsere Tagung im Mai heißt Die Fruchtbarkeit der Evolution, Humanismus zwischen Zufall und Notwendigkeit. Fruchtbarkeit ist in der Evolution wichtig, deren Hauptkonzepte Reproduktion, Mutation und Selektion sind. Aber unser Titel spielt auch an auf die Fruchtbarkeit der Evolutionsidee und evolutionäre Erklärungen. Und Ihr Eröffnungsvortrag in Nürnberg heißt Ist Evolution wirklich überall? Wie groß ist denn aus Ihrer Sicht die Reichweite der evolutionären Grundidee in der Biologie und darüber hinaus?
In der Biologie ist es relativ leicht zu sagen, weil die Evolutionstheorie, insbesondere natürlich in der Form von Darwin und später, der Biologie eine Einheit geschenkt hat, die sie vorher nicht hatte. Da waren Disziplinen wie Botanik, Zoologie und anderes eigentlich getrennt. Die Leute, die Forscher hatten da fast nichts miteinander zu tun. Aber durch die Evolution wurde ein einheitliches Grundmuster unterlegt, sodass die viel besser miteinander reden und forschen konnten. Das ist außerdem passiert auch durch die Zelltheorie, also die These, dass alle Lebewesen aus Zellen bestehen. Später dann durch die gemeinsame Genetik und dann durch die Molekularbiologie. Aber die Evolutionstheorie war die erste in der Hinsicht und deshalb kann man sagen, die Wirkung oder die Fruchtbarkeit der Evolutionsidee oder eben auch in dem Fall der biologischen Evolutionstheorie, die war enorm und wirkt in der Biologie bis heute und Biologen haben in der Regel so wenig Zweifel an der Evolutionstheorie, dass sie gar nicht über die Argumente verfügen, sie gegen Angriffe zu verteidigen. Das ist gar nicht besonders erfreulich, aber das zeigt, dass die Evolutionstheorie eigentlich als selbstverständlich vorausgesetzt wird. Wenn man jetzt über die Biologie hinausgeht, dann entstehen wirklich viel mehr Streitpunkte. Und hinausgehen heißt in andere Wissenschaften, in andere Objektbereiche, insbesondere ob man den Evolutionsgedanken auch für geisteswissenschaftliche Disziplinen in Anspruch nehmen kann, soll, muss.
Würden Sie solche Vorstöße verteidigen? Halten Sie das für fruchtbar?
Ja, probieren darf man sowieso alles. Und fruchtbar heißt natürlich, das steckt ja in Ihrer Frage, nicht nur, ob man es mal probieren darf, sondern ob da auch was rauskommt.
Ja.
Und auch da würde ich diese Frage ohne weiteres bejahen. Aber es ist, wie gesagt, mehr umstritten. Denn da wird ja eine naturwissenschaftliche Theorie jetzt in irgendeiner Weise übertragen oder eben auch fruchtbar gemacht für eine Disziplin wie die Philosophie, zum Beispiel für die Erkenntnistheorie oder sogar für die Ethik oder aber auch natürlich für andere Disziplinen wie die Sprachwissenschaft, wenn es dann gar nicht mehr um eine allgemeine Evolutionsidee nur geht, eben dass sich auch Sprachen entwickeln, sondern wenn man fragt, gibt es denn genetische, das heißt letztlich dann phylogenetische Wurzeln für unser Sprachvermögen, für unser Erkenntnisvermögen, für unser moralisches Verhalten oder sogar für unser ästhetisches Urteilen. Die Biologen haben mit so einer Frage überhaupt keine Probleme und würden sagen, vermutlich ja oder sogar weitergehend. Ich bin ganz sicher, dass es so ist. Da ist dann die Kluft zwischen Natur- und Geisteswissenschaftlern, aber dann ganz häufig, dass der Geisteswissenschaftler sagt, selbst wenn du recht hast, spielt das für unsere Maßstäbe überhaupt keine Rolle.
Ich vermute, dass Sie in Ihrem Vortrag einen Beitrag dazu leisten wollen, diese Kluft zu überwinden oder etwas kleiner zu machen. Vermute ich da richtig?
Also im Vortrag selbst werde ich gar nicht alle diese Fragen ansprechen können. Ich werde vor allem gucken, in welchen wissenschaftlichen Disziplinen spielt die Evolutionsidee eine Rolle. Die Philosophie werde ich erwähnen, insbesondere betonen, dass es eben auch dorthin noch geht. Aber sonst würde ich das gar nicht alles in einem Vortrag schaffen.
Ja.
Aber allein zu fragen, was kann denn eine evolutionäre Ökonomik sein oder gibt es sowas wie eine evolutionäre Theologie? Mhm. Das ist auch schon, naja, Thema genug, Stoff genug.
Ja, Stichwort Theologie. Wie schätzen Sie denn den Einfluss der biologischen Evolution, der Erkenntnis unseres Gewordenseins, der Erforschung unserer Stammesgeschichte auf unser Selbstbild ein? Wie ändert sich die Stellung des Menschen im Kosmos durch die Erkenntnis der Evolution?
Ja, das ist eine vielschichtige Frage, wie alle Ihre Fragen vermutlich. Denn zunächst mal ist ja die Darwin'sche Theorie entstanden als eine Konkurrenztheorie zu einem Argument zugunsten der Existenz Gottes oder eines Gottes. Also das einzige Examen, das Darwin wirklich gemacht hat, war ja ein theologisches Examen. Wir würden das heute Magister nennen, es hieß also Baccalaureus, ein theologisches Examen. Und mit Sicherheit, das schreibt er auch in der Autobiografie, musste er für dieses Examen die Werke und Argumente von Paley, William Paley, kennen, also lernen und kennen. Und eines dieser Argumente war ein teleologischer Gottesbeweis, also nicht theologisch, sondern teleologisch. Mhm. Im Grunde ist es das Argument, die Komplexität und die Zweckmäßigkeit der Organismen oder ihrer Eigenschaften, die ist nicht anders erklärbar als durch einen Schöpfer, der das geplant hat, der das also als Ziel vorgegeben und dann auch verwirklicht hat.
Also ein Schluss von der Zielgerichtetheit auf die Existenz eines Schöpfers.
Ja, also eines Zielsetzers oder wenn man von Zweckmäßigkeit spricht, eines Zwecksetzers und das ist dann ein Schöpfer und das wurde natürlich von den Christen immer als der christliche Gott angesehen. Und nun kann man das ja nicht widerlegen, aber Darwin liefert eine Konkurrenztheorie. Er war sich dessen sehr früh bewusst und hat auch mit diesem Problem gekämpft. Allerdings hat er sich zunächst gar nicht getraut, ausdrücklich, also in seinem Hauptwerk Der Ursprung der Arten von 1859, den Menschen auch einzubeziehen. Das hätte er ohne weiteres machen können. Er wollte aber seine Kritiker oder Gegner getrennt halten und hat deshalb in diesem Buch vom Ursprung der Arten den Menschen nur mit einem einzigen Satz erwähnt, ganz am Ende. Mhm. Das hat ihm allerdings nicht geholfen, weil die Kritiker sofort gespürt haben, dass man den Menschen da nicht einfach ausnehmen kann und deshalb dann auch sehr aktiv wurden. Also es ist völlig klar, dass die Evolutionstheorie und also schon zu Darwins Zeit und zwar sofort als Konkurrenztheorie zu diesem teleologischen Gottesbeweis auftritt. Und Darwin entscheidet sich dann natürlich, wie viele andere, dafür zu sagen, naja, diese biologische Erklärung der Zweckmäßigkeit ist ja viel einfacher. Ist metaphysisch viel weniger anspruchsvoll und die halte ich für die bessere Erklärung.
Ja.
Ein Beweis für die Nicht-Existenz Gottes liefert die Biologie nicht, die liefert niemand und auch das sollte man wissen. Aber es war eben mindestens Konkurrenz, die dann sich als weitgehend überlegen erwies und deshalb auch sehr viele Anhänger fand.
Ja, ja, nun haben ja in der Tat die meisten heutigen Christen mit der Evolutionsbiologie kein Problem. Würden Sie denn sagen, die Evolution ist weltanschaulich neutral oder beinhaltet die evolutionäre Erklärung doch zumindest eine Verschiebung der Plausibilitäten oder so etwas wie ein Argument gegen ein religiöses Weltbild?
Also jemand, der die Evolutionstheorie akzeptiert und zugleich religiös ist, der muss ein bisschen sein wie jemand, der Werktagswissenschaftler und sonntags dann gläubig ist. Insbesondere ist ja nach der Evolutionstheorie sind alle Merkmale des Menschen, also nicht nur der Tiere und Pflanzen, sondern auch des Menschen, Evolutionsprodukte. Mhm. Und die Kirche, die katholische Kirche, die hat im Grunde inzwischen den Körper, also das Materielle, der Biologie überlassen. Und das klingt ja ganz versöhnlich oder ganz tolerant, aber es gibt ja dann auch noch Geist und Seele. Um den Geist wird natürlich jetzt gestritten und die Seele dann, die wird irgendwann nach kirchlicher Lehre eingepflanzt, so kurz nach der Zeugung oder bei der Einnistung oder in einem bestimmten Stadium, und die war vorher nicht drin. Also in einer Samen- oder in einer Eizelle wäre ja dann nur eine halbe Seele, das geht nicht. Und dann etwas später. Und das ist für einen naturwissenschaftlich Geübten so absurd, dass da plötzlich was eingepflanzt wird und dass man sich dann über den Zeitpunkt oder den Mechanismus Gedanken machen sollte, sodass also aus der vermeintlichen friedfertigen Lösung, naja, der Körper gehört euch, Naturwissenschaftlern oder Evolutionsbiologen, aber die Seele, die gehört uns, die halte ich für also in sich letztlich inkonsistent, widersprüchlich. Und ja, deshalb sehe ich da weiterhin ein großes Konfliktpotenzial. Und das wird ja zurzeit auch besonders deutlich an Intelligent Design. Und das heißt, dass die Evolutionstheorie nach wie vor einigen überhaupt nicht gefallen kann.
Ja. Ja, klar, also wenn man nach natürlichen Erklärungen sucht, dann entsteht sicherlich ein schlüssigeres Bild ohne Brüche. Dann landet man naturphilosophisch beim sogenannten Naturalismus, der ja besagt, dass es in der Welt mit rechten Dingen zugeht und dass man Vorgänge erforschen und Ursachen finden kann. Wie ist denn das in Bezug auf den Humanismus einzuordnen? Wie verhalten sich Naturalismus und Humanismus?
Ja, Naturalismus würde ich sogar noch ein bisschen enger charakterisieren, nämlich als die These, dass es überall in der Welt mit rechten Dingen zugeht. Also nicht nur meistens oder hier oder da, sondern überall. Ja. Da steckt also außer dieser Mittelbeschränkung mit rechten Dingen auch ein Universalitätsanspruch drin. Und dass man nicht sagen kann, ja, also das meiste ist natürlich oder mit rechten Dingen, sagen wir, das können wir auch in Anführungszeichen setzen, aber einiges ist dann eben doch übernatürlich oder durch Naturbetrachtung gar nicht herauszufinden. Und das Zweite ist, dass man beim Naturalismus verschiedene Facetten studieren kann, also eine Frage der Naturauffassung im Allgemeinen, die haben wir gerade formuliert, aber dann auch etwa für philosophische Disziplinen, wie steht es denn mit unserem Erkenntnisvermögen? Das ist ja eine geistige Leistung und ist das auch auf natürliche Weise entstanden? Der Naturalist sagt selbstverständlich, das ist ja meine Grundthese, ich kann das nicht beweisen und nicht alles beweisen, aber ich kann damit sehr gut arbeiten. Beim Humanismus gibt es natürlich wieder so viele Facetten, dass ich jetzt mich etwas vereinfachend auf eine bestimmte Auffassung vom Menschen, nicht nur der Welt insgesamt oder nicht der Welt insgesamt, sondern vom Menschen beschränke. Und da sehe ich dann eben, dass man den Menschen von der Fragestellung und von der Besorgnis her in den Mittelpunkt rückt. Das würde der Naturalismus nicht unbedingt machen. Mhm. Humanismus könnte aber ohne weiteres den Naturalismus voraussetzen, aber dann eben den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und da gibt es natürlich jetzt historisch so viele Varianten.
Ja, also oft hat man sich ja auf die Antike bezogen im Humanismus und hat das Projekt der Erziehung des Menschen eher literarisch verstanden. Aber ich höre schon heraus, Sie würden sagen, es kann auch einen dezidiert naturalistischen Humanismus geben.
Auf jeden Fall. Also es gibt ja Varianten, zum Beispiel den evolutionären Humanismus, etwa von Julian Huxley, heute etwa Gerhard Engel oder bei der Giordano-Bruno-Stiftung. Und da ist ja mit Evolution nicht nur irgendeine Art von Entwicklung gemeint, sondern da ist ja die biologische Evolutionstheorie ausdrücklich mit eingeschlossen und gemeint. Und das hieße, dass man eben versucht, auch humanistische Fragen zu beantworten mit Hilfe des Wissens um die evolutionäre Vergangenheit des Menschen. Auch mit dem Wissen, dass man ihn nicht beliebig umformen kann. Also Erziehung kann da nicht beliebig formen. Das war ja eine Prämisse des Marxismus, dass der Mensch formbar sei. Und das hatte natürlich auch eine humanistische Vorstellung,
ja,
war auch humanistisch gemeint.
Die natürliche Ausstattung des Menschen setzt dem sozusagen Grenzen.
Also zunächst eine genetische Ausstattung, die dann wieder zu Programmen im Gehirn führt, die dann wieder nicht beliebig geändert werden können. Wenn überhaupt, muss man dann in der Entwicklung eines Menschen sehr früh anfangen. Und das tun natürlich wiederum die Kirchen, indem sie schon das Kind religiös beeinflussen und so etwas wieder loszuwerden. Das ist dann viel schwieriger als etwa sowas neu anzufangen.
Ja, ich habe noch eine andere Frage zum Schluss. Es gibt von der Giordano-Bruno-Stiftung den Vorschlag, den Feiertag Christi Himmelfahrt umzuwidmen in Evolutionstag. Wie stehen Sie dazu?
Ja, wir hatten vorhin besprochen, dass die Evolutionstheorie einen großen Einfluss auf die Wissenschaften und auch auf unser Menschenbild hat. Das hatten auch andere Theorien und wir könnten die Kränkungen des Menschen zitieren, zum Beispiel Kopernikus oder eben dann nach Darwin andere. Und wenn man einen Evolutionstag einführte, dann könnte man mit ähnlichem Recht auch sagen, wir brauchen einen Tag der Heliozentrik, also der Lehre, dass die Sonne der Mittelpunkt der Welt sei oder jedenfalls nicht die Erde. Insofern halte ich diese Idee für öffentlichkeitswirksam, damit man darüber diskutiert, aber erstens nicht für durchführbar und zweitens auch nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das ernsthaft jemand meint, sonst müsste man für viele wichtige wissenschaftliche Entdeckungen, jedenfalls solche, die unser Menschenbild prägen, auch einen Tag einführen. Also wegen der Verallgemeinerbarkeit oder besser wegen der Nichtverallgemeinerbarkeit halte ich das auch, also nicht nur für aussichtslos, sondern auch nicht für besonders, will mal sagen, nicht besonders pfiffig oder schlau. Also es ist in meinen Augen nur eine Frage der Öffentlichkeitsarbeit.
Ja, also in der Tat gibt es im Internet eine Petition, die man zeichnen kann und der Erfolg bleibt abzuwarten.
Ja.
Herr Vollmer, ich bedanke mich vielmals für das Gespräch.
Herr Fink, ich danke auch.